Radio 1. Die Profis.
Wir sind zu Gast im Helmholtz-Zentrum, Berlin-Adlershof. Genauer stehe ich im Schaltraum eines Biestes namens Bessie 2, gewaltiger Elektronenspeicherring, ein Teilchenbeschleuniger. Vielleicht haben Sie gar nicht gewusst, dass es sowas gibt in Berlin. Ist ein Riesending, der ständig gebucht wird von Wissenschaftlern aus der ganzen Welt. Und natürlich haben wir heute auch die Weltklimakonferenz in Glasgow im Blick. War ja klar, dass die in die Verlängerung gehen muss, bei 25.000 Teilnehmern und der nicht ganz einfachen Aufgabe, eine Lösung zu finden für die Rettung der Welt vor der Klimakatastrophe. Ein Baustein dafür, den kennt man, mehr klimaschädliche Gase verhindern, den CO2-Ausstoß vermindern. Ein anderer aber könnte durchaus sein, das CO2, das jetzt schon unterwegs ist, wieder einzufangen. Und das versucht Professor Roland Dittmeier vom Institut für Mikroverfahrenstechnik am berühmten Karlsruher Institut für Technologie, dem KIT. Herr Dittmeier, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Karkowski.
Ein CO2-Staubsauger, das wäre ja schön, aber wie würde der, reden wir mal theoretisch, funktionieren?
Also grundsätzlich reden wir da über Direct Air Capture, das heißt, man holt das CO2 mit technischen Mitteln direkt aus der Atmosphäre. Wie das die Natur macht, hat ja vorhin der Herr Bohn schon kurz skizziert, das wissen wir, die Pflanzen nehmen CO2 auf. Und hier ist die Idee, mit einem Filter das CO2 aus der Luft zu filtern. Das ist im Prinzip immer ein zweistufiger Prozess. Zuerst leiten Sie die Luft mit Hilfe von Ventilatoren durch dieses Filter durch. Dabei bleibt das Kohlendioxid auf dem Filter hängen. Sauerstoff und Stickstoff gehen ungehindert durch. Feuchtigkeit bleibt auch auf dem Filter hängen. Und wenn dieses Filter beladen ist, dann können Sie dieses Filter regenerieren. Dazu müssen Sie Energie zuführen, Wärme zuführen. Und dann kriegen Sie sozusagen das reine CO2 als Gas zurück. So funktioniert es im Grundsatz. Und natürlich gibt es verschiedene Technologien, die das dann unterschiedlich machen. Aber das Prinzip ist das Gleiche.
Ich vermute mal ganz schwer, die Sache hat einen Haken. Sonst wäre diese Technik längst im Einsatz, richtig?
Genau. Also wie alles hat auch das seinen Preis. Preis in Form von Kosten natürlich. Das sind ja technische Geräte, die man dazu dann bauen muss. Und natürlich auch seinen Preis in Form von Platz, weil man die dann irgendwo hinstellen muss. Und drittens natürlich seinen Preis in Form von Energie, die wir brauchen, um das CO2 aus dieser geringen Konzentration auf eine hohe Konzentration, sprich reines CO2, zu bekommen.
Wo sind wir denn derzeit bei der Forschung? Im Moment, vermute ich mal, würde es sich noch nicht lohnen, das zu machen, oder? Weil die Kosten für Energie und der Platz nicht da sind.
Also es gibt im Prinzip drei größere Firmen jetzt, die das industriell umsetzen. Ich denke, eine der bekanntesten ist die Firma Climeworks, die jetzt hier in Island eine Anlage aufgebaut haben, die ein paar tausend Tonnen CO2 pro Jahr immerhin aus der Luft entnimmt und im Boden mineralisiert. Das ist jetzt einer der Akteure. Dann gibt es die Firma Carbon Engineering. Die planen aktuell zwei Großanlagen, eine in den USA und eine in England, wo man dann 1 Million Tonnen pro Jahr aus der Atmosphäre entnehmen kann. Das ist aber noch nicht gebaut. Das ist quasi jetzt in Planung, in Vorbereitung zum Bau. Und die Preise, die Sie angesprochen haben, variieren irgendwo zwischen 300 und 1.000 Euro pro Tonne CO2. Man stellt sich vor, wenn man das dann quasi im Markt etabliert hat, größere Stückzahlen von solchen Anlagen baut, dann können diese Preise auf ein Niveau von ungefähr 100 bis 200 Euro pro Tonne runterkommen. Das ist das Niveau, was im Moment da ist.
Ja, dann hätte man den Preis gesenkt, aber auch die Energie, die eingesetzt wird, die darf natürlich selbst kein CO2 produzieren, sonst wäre die Sache kontraproduktiv, oder?
Das ist klar. Also wir reden hier immer über CO2-freie Energie, also sprich primär dann erneuerbare Energie, weil sonst, wie Sie richtigerweise sagen, auf der Energie so ein großer CO2-Footprint drauf ist, dass es im Endeffekt nichts bringen würde, sondern zusätzliches CO2
erzeugen würde. Wäre es denn theoretisch möglich, dass dieser CO2-Filter künftig überall da eingebaut wird, wo CO2 entsteht? Ich frage natürlich als Autofahrer, da suche ich immer nach Gründen, meinen alten Diesel möglichst lange fahren zu dürfen. Da wäre eine Möglichkeit natürlich nicht fossiles Benzin, also synthetisches Benzin oder Diesel, wenn das eines Tages mal bezahlbar wäre. Aber wie wäre es mit einer kleinen DAC-Anlage für Pkw, die den Abgasen das CO2 sofort entzieht? Ist sowas denkbar oder Spinnerei?
Das würde ich jetzt nicht wirklich vorschlagen, weil das im Grunde so ein bisschen an ein Perpetuum mobile erinnert. Die Idee wäre, also beim Auto macht es wenig Sinn. Es gibt aber tatsächlich so eine Idee, dass man Züge fahren lässt und diese Züge dann quasi die Luft einsaugen, während sie fahren. Da gibt es quasi einen kleinen Aufschlag, muss man natürlich dafür bezahlen. Also der macht dann ein bisschen mehr Luftwiderstand. Aber der fährt ja ohnehin schon. Und mit der Bremsenergie dieser Züge könnte man quasi dann die Desorption machen. Dann würde man quasi das CO2 auf dem Zug bekommen und müsste sich überlegen, was man damit macht, ob man es dann dort umwandelt oder irgendwie speichert. Wir hatten auch vorgeschlagen, dass man Lüftungsanlagen in großen Gebäuden benutzen könnte, weil man da dann eben schon Infrastrukturen hat und die mit einer Zusatzfunktion ausstattet, um das CO2 zu gewinnen. Aber wie man es dreht und wendet, die Energie, die man dafür einsetzt, die muss CO2-frei sein, sonst macht das Ganze keinen Sinn. Aber es gibt ja Möglichkeiten.
Was glauben Sie, was geschehen muss, damit Ihr CO2-Staubsauger eines Tages einen wirkungsvollen Anteil haben kann an der Lösung der Klimakrise, einen messbaren, sodass man wirklich sagen kann, das wird jetzt so und so oft auf der ganzen Welt eingesetzt und damit verringern wir den CO2-Anteil tatsächlich messbar um den Faktor X?
Also man geht eigentlich davon aus, dass man bis 2050 irgendwas zwischen 1 und 10 Gigatonnen CO2 auf die Art und Weise aus der Luft holen muss, damit man sozusagen die negativen Emissionen tatsächlich realisiert. Da ist eben diese Direct Air Capture eine Komponente neben den naturbasierten Lösungen. Und dazu müssen die Kosten reduziert werden vor allem. Das ist das, was jetzt passiert mit dem Markthochlauf. Große Stückzahlen produzieren. Das gilt auch für solche Ideen wie Züge, Klimaanlagen. Man hätte noch industrielle Luftkühler, die könnte man auch mit sowas ausstatten. Das sind schon große Mengen Luft, die durch solche Anlagen laufen. Und wenn man solche Geräte dann wie Kühlschränke oder Mikrowellengeräte oder Autos produziert, dann ist vorstellbar, dass die Kosten weit genug runtergehen. Und dann brauchen wir eben entsprechend viel erneuerbare Energie, um solche Dinge dann CO2-frei betreiben zu können. Das sind die Knackpunkte.
Also wie man es dreht und wendet, der Strombedarf der Zukunft wird eher weiter steigen, damit auch dann der CO2-Anteil sinkt. Professor Roland Dittmeier, Ihnen herzlichen Dank vom Institut für Mikroverfahrenstechnik am Karlsruher Institut für Technologie bei den Profis auf Radio 1. Ihnen ein schönes Wochenende.
Ihnen auch. Dankeschön.